Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 Kompakt.
Wir machen jetzt einen großen Sprung zurück in die Vergangenheit. Im August 1945 war der Zweite Weltkrieg in Europa vorbei, aber noch nicht in Japan. Am 6. August, also heute vor 78 Jahren, warf die US-Luftwaffe eine Atombombe über Hiroshima ab. 3 Tage später eine zweite über Nagasaki. Schätzungen zufolge starben insgesamt mehr als 250.000 Menschen sofort oder auch noch Jahre später an Verbrennungen und Strahlenschäden. Fast 80 Jahre später gibt es weltweit zurzeit mehr als 12.000 Atomsprengköpfe. 2.000 davon können laut der Organisation Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkriegs sofort eingesetzt werden. Götz Neuneck ist Physiker und war bis 2019 10 Jahre lang stellvertretender wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik in Hamburg. Guten Tag, Herr Neuneck.
Guten Tag, Herr Jedicke.
Ja, nach dem Ende des Kalten Kriegs, der Ost-West-Konfrontation Anfang der 90er Jahre, war die Angst vor Atombomben lange Zeit nicht mehr so präsent. Es gab Abrüstungs- und Kontrollverträge. Durch den Ukraine-Krieg ist diese Angst aber wieder aufgeflammt. Russlands Staatschef Putin hat wiederholt gedroht, Atomwaffen einzusetzen. Wie schätzen Sie diese Drohgebärden ein?
Russland verfügt über sehr viele Nuklearwaffen und Putin hat ja auch erklärt, dass eine Stationierung in Weißrussland geplant ist. Es gibt taktische Nuklearwaffen, es gibt strategische Nuklearwaffen und die Abrüstung ist zwar seit 1989 vorangeschritten, aber es gibt eben doch sehr viele Bestände, auf denen sich die klassischen Nuklearwaffenstaaten berufen und Putin versucht natürlich Angst zu erzeugen und versucht mögliche Partner oder Partner der Ukraine aus dem Krieg herauszuhalten und droht unverhohlen mit einem möglichen Einsatz von Nuklearwaffen. Das Problem ist, dass wir hier einen heißen Krieg haben, in dem jeden Tag viele Menschen ums Leben kommen, der aber konventionell ausgefochten wird und ein Überspringen oder eine Eskalation, die auch NATO-Gebiet mit einbezieht, ist natürlich eine reale Gefahr. Und dann kommt die Nuklearwaffe sozusagen nicht nur rhetorisch sehr schnell wieder auf die Tagesordnung.
Für wie realistisch halten Sie denn tatsächlich, dass Atomwaffen zum Einsatz kommen könnten?
Solange es sie gibt, kann man es ja nicht ausschließen. Ne? Sei es aus Versehen, sei es aus Fehlkalkulation, sei es aus Demonstrationszwecken oder tatsächlich aus Gründen unmittelbarer Kriegsführung. Es hat während des Kalten Krieges immer dieses Pendel gegeben, Kriegsverhütung, also Abschreckung, der andere wird es auch nicht tun, oder Kriegsführung. Und die technischen Entwicklungen auch in den klassischen Nuklearwaffenstaaten, USA, Russland sowieso, China, deuten wieder hin auf ein Wettrüsten. Das heißt, Trägersysteme werden getestet, entwickelt, Neustationierungen sind möglich. Und dann haben wir natürlich auch noch die Staaten, die seit eh und je aufrüsten, nuklear aufrüsten, Indien, Pakistan und auch Nordkorea, das Nukleartests wieder durchführen könnte, um wieder auf sich wieder aufmerksam zu machen. Also es ist eine nach wie vor brisante Situation, in der man nicht ausschließen kann, dass man die schlimmste aller Waffen tatsächlich auch wieder einsetzen könnte. Bisher hat das Tabu gehalten, aber es gibt natürlich keine Garantie, dass das Risiko immer bei Null bleiben wird.
Es gab ja eine Zeit lang eine ganze Reihe von Abkommen, die das kontrolliert haben, die das eingehegt haben, das START-Abkommen. Seit 2020 gibt es aber keine gegenseitige Überwachung mehr zwischen den USA und Russland. In diesem Jahr hat Putin die russische Teilnahme an diesem Vertrag ausgesetzt. Gibt es denn überhaupt sonst noch Kontrollabkommen, die wirksam wären?
Ja, in der Tat, die klassische Abrüstungsverpflichtung zwischen USA und Russland, insbesondere durch den New START-Vertrag, ist blockiert. Und viele, auch Regierungschefs, sehr viele europäische Staaten haben immer wieder an beide Seiten appelliert, so schnell wie möglich wieder zurückzukommen zu Verhandlungen. Die Kontrollen sind jetzt auch ausgesetzt. Man muss alles dran setzen, die schnell wieder möglich zu machen. Das ist natürlich in der Situation eines heißen Krieges sehr schwierig. Aber man muss darauf wieder zurückkommen, denn es gibt ja gar keine Alternative, als in die Richtung weiterer Abrüstung zu arbeiten. Für uns Europäer ist ganz schlecht, dass der INF-Vertrag, Stichwort Mittelstreckenraketen, auch nicht mehr gültig ist. Das heißt, wir sind Neustationierungen möglich. Bisher ist man vorsichtig, aber wir hören ja an, aufgrund von Putins Worten, was Weißrussland angeht, dass dort auch wieder eine neue Bedrohung entstehen kann. Aber die Bedrohung ist eben halt nicht weg. Und Verträge sind die einzige Möglichkeit, Vertrauen zu schaffen, das Risiko zu verringern, im Fall einer Krise miteinander zu reden. Das ist nun mal die andere Seite der nuklearen Abschreckung. Das muss man aufrechterhalten. Und meine Befürchtung ist, dass Regierungen und Experten hier auf dem Sektor nicht mehr genügend forschen, nicht mehr genügend auch Wissen darüber haben. Es war für die amerikanische Regierung während des Kalten Krieges eine ganz zentrale Frage. Inzwischen ist es zu marginal geworden und man kreuzt die Finger und hofft, dass nichts passiert.
Zum Abschluss die Frage noch. 2021 ist der Atomwaffenverbotsvertrag AVV in Kraft getreten. 51 Staaten haben bisher unterzeichnet, Deutschland nicht. Warum lehnt Deutschland diesen Vertrag ab?
Der Vertrag verbietet den Einsatz, aber auch die Lagerung von Nuklearwaffen. Und Deutschland ist indirekt quasi Nuklearwaffenstaat durch die Akzeptierung amerikanischer Nuklearwaffen in nicht nur Deutschland, sondern in 4 weiteren NATO-Ländern. Und da kommt man zu dem komplexen Problem der nuklearen Teilhabe, die gedacht ist als Abschreckung gegenüber Russland. Es gibt natürlich aber auch noch die französischen und die britischen Nuklearwaffen. Das heißt, man kann jetzt ewig lange darüber diskutieren, ob die Abschreckung funktioniert oder nicht. Die Bundesregierung argumentiert, dass wenn sie dem Vertrag beitritt, sie im Grunde genommen die Amerikaner und die amerikanischen Nuklearwaffen vor die Tür setzen muss. Und das ist in gewisser Weise logisch. Und deswegen gibt es sehr viel Zögern, hier weiterzukommen. Aber es hat ein Vertreter der Bundesregierung teilgenommen an den letzten Verhandlungen und es gibt auch immer wieder, siehe Koalitionsvertrag, durchaus den großen Wunsch, übrigens gerade insbesondere von der Bevölkerung, hier weiterzukommen. Aber das setzt natürlich auch auf anderer Seite ebenfalls die Möglichkeit, sozusagen hier mitzumachen, ne? Solange die andere Seite das mehr oder weniger nicht tut und Putin im Grunde genommen jetzt dieselbe Logik wie die NATO-Strategie nutzt und sagt, wir stationieren auch in Belarus taktische Nuklearwaffen, die ja auch immer noch eine weitaus größere Sprengkraft haben als die Hiroshima-Bombe, an der wir heute denken und an diesen schrecklichen Einsatz, dann kommt man an der Stelle nicht weiter. Es ist so ein bisschen, dieser ganze Vertrag ist völkerrechtlich sehr sinnvoll. Er hat eine klare Sprache, aber er nimmt nur Länder auf, die keine Nuklearwaffen haben. Und das ist so ein bisschen, als ob die Nicht-Alkoholiker den Alkoholikern sagen, ihr dürft keinen Alkohol mehr trinken. Die tun es zu wenig.
Ja, Götz Neuneck war das, Friedensforscher und Experte für Rüstungskontrolle, live im Gespräch mit Deutschlandfunk Kultur. Herr Neuneck, besten Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.